Stellen die russischen Angriffe gehen weiter. Ja, wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Thema heute in Berlin und erstes Thema an den Nachrichten mit Miriam Berger.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat der neuen Bundesregierung inzwischen Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen für eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Die israelische Armee hat laut Ministerpräsident Netanyahu den mutmaßlichen Chef der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen getötet. Mohammed Sinwar sei bei einem Angriff eliminiert worden, sagte Netanyahu bei einer Sitzung des israelischen Parlaments. Über Sinwars Tod hatten vorher schon arabische Medien berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings nicht. Mohammed Sinwar ist der Bruder des ehemaligen Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Dieser wurde Mitte Oktober von der israelischen Armee getötet. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Nach Angaben des Unternehmens werden die Extrakosten ab dem 1. Juli abgeschafft. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel um 20 Uhr das E-Auto an den Stadtwerke-Ladestationen anschließt und es um 6 Uhr morgens abholt, zahlt dort lediglich den geladenen Ökostrom. Dennoch ruft das Unternehmen zu gegenseitiger Rücksicht auf, damit die Ladestellplätze nur ladenden Fahrzeugen vorbehalten bleiben.
Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Kreuzberg 17 Grad, in Jüterbock 14 und in Cottbus 20 Grad, aber recht windig. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad, morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio für Sie Bernhard Kempf. Weitere Unterstützung für die Ukraine und weitere Schritte hin zu einer Waffenruhe. Darum geht's heute in Berlin, denn der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast bei Kanzler Merz. Dessen Aussage: keine Reichweitenbegrenzung mehr für westliche Waffensysteme, die in der Ukraine eingesetzt werden, auch nicht aus Deutschland, sorgt weiter für Diskussionen. Selenskyj und Merz, die sind beide am Mittag hier in Berlin vor die Presse getreten. Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel hat das Ganze für uns beobachtet und ich habe sie vorhin gefragt, was denn Friedrich Merz seinem Gast aus Kiew nun zugesichert hat.
Wenig überraschend hat er weitere umfangreiche Unterstützung für die Ukraine zugesagt und das nicht nur jetzt akut während des Krieges, sondern auch darüber hinaus. Da geht es zum Beispiel eben um die Zusammenarbeit auf der politischen Ebene. Es soll in diesem Jahr zum ersten Mal wieder deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen geben. Es ging um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die beiden sind jetzt nochmal zusammengekommen mit Wirtschaftsvertretern. Da geht es um unterschiedliche Bereiche, in denen man stärker zusammenarbeiten will, eben auch nach einem Krieg, nämlich in der Landwirtschaft bis hin zur Energie. Und dann ging es natürlich auch um den Krieg. Da geht es darum, dass man weiter auf Moskau Druck machen will. Da ist das Stichwort Sanktionen. Und natürlich ging es auch um weitere militärische Unterstützung. Und da gab es aus meiner Sicht zwei Dinge, die bemerkenswert waren. Zum einen, dass eben klar wurde, dass Deutschland sich jetzt beteiligt an den Kosten für das Starlink-Satellitenkommunikationssystem, das für die Armee auch gerade in der Ukraine sehr wichtig ist. Und zum anderen will man eben Rüstungskooperationen vorantreiben. Das heißt, man will die Ukraine in die Lage versetzen, dass sie selbst weitreichende Waffen produzieren kann.
Anders als sein Vorgänger in dem Sitz der Regierung hat jetzt Merz ja den Kurs geändert, sagt, was deutsche Waffenlieferungen betrifft, das will er geheim halten, soll also keiner mehr mitbekommen. Was meinen Sie, wie schätzen Sie das ein? Kann das überhaupt gelingen?
Ich glaube, das werden sicherlich sehr viele sich bemühen, trotzdem herauszufinden, was geliefert wird. Und es mutet natürlich trotzdem viele sehr komisch an, dass ausgerechnet Friedrich Merz und die Union, die ja selbst immer das Thema Taurus auf die Tagesordnung gesetzt hat und immer wieder darüber reden wollte, jetzt sagt, nee, jetzt aber bitte nicht mehr. Da gibt es viel Unbehagen darüber, auch im parlamentarischen Raum, wo man sagt, wir würden da gerne beteiligt sein. Aber auf der anderen Seite ist tatsächlich auch klar, wenn viel über die Lieferung von Waffensystemen kritisch diskutiert wird, wie wir das oft getan haben in der Vergangenheit, dann liefert das auch immer Ansatzpunkte, an denen die russische Propaganda ansetzen kann und da auch versucht, Stimmung zu machen. Wie sich das Ganze jetzt tatsächlich ausgestaltet, ich glaube, das muss man mal abwarten.
Ich habe es eben schon gesagt, jetzt haben wir die Debatte über eine Reichweitenbegrenzung. Die Waffen, die Deutschland aktuell an die Ukraine liefert, die schaffen maximal 80 Kilometer in der Reichweite. Der einzige, der weiterkäme, wäre der Taurus. Taurus liefern, ja oder nein? Das war ja schon ein Streitthema in der Ampelkoalition. Geht es jetzt mit der schwarz-roten Koalition weiter?
Wenn es nach dem Kanzler geht, würde ich sagen, das hört jetzt auf. Er hat das Wort heute auch nicht in den Mund genommen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema ein Stück weit vom Tisch ist, auch wenn Präsident Selenskyj heute nochmal klar gemacht hat, dass er so eine weitreichende Waffe natürlich gerne hätte. Man schlägt jetzt von deutscher Seite einen etwas anderen Weg ein. Man will eben die Ukraine in die Lage versetzen, dass sie selbst solche Waffensysteme baut. Das können Drohnen sein, das können aber eben auch Raketen sein. Und man will ihnen jetzt das zur Verfügung stellen im Rahmen von Rüstung, Kooperationen, was sie dazu brauchen. Das heißt, da geht es vermutlich um Geld, da wird es auch um Komponenten gehen. Und wie das genau ausgestaltet ist, darüber will man eben auch nicht reden, aus verständlichen Gründen. Aber klar ist, wenn die Ukraine sowas natürlich selbst baut, mit Hilfe westlicher Staaten, europäischer Staaten, dann kann sie natürlich mit diesen Waffen auch machen, was sie will.
Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der hat sich kürzlich mit russischen Vertretern in Baku getroffen. Dafür musste er viel Kritik einstecken, auch aus den eigenen Reihen. Stegner verteidigt sich weiter, sagt, man müsse auch in schwierigen Zeiten Kontakt haben. Der setzt auf Friedensgespräche. Ist das auch die Linie von Friedrich Merz?
Ja, der Kanzler hat heute schon auch noch mal klar gemacht und das sehr betont, dass diese diplomatischen Bemühungen auf jeden Fall weitergehen sollen. Er hat aber auch eben noch mal klar gemacht, dass es im Moment eine Seite geht, die eben nicht bereit ist, sich an den Tisch zu setzen. Das ist Moskau. Das sieht man auch. Es warten immer noch alle auf ein angekündigtes Positionspapier vom Kreml, was nicht gekommen ist. Und deshalb will man weiter Druck machen. Und das gilt dann eben für weitere Sanktionen. Wie scharf die dann tatsächlich ausfallen, wird man sehen. Und es geht eben darum, dass man die Ukraine weiter militärisch unterstützt.
Christina Nagel war das mit Einschätzungen und Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ja, und aus diesem Hauptstadtstudio kommt auch unser Kommentar. Der widmet sich dem Kanzler. Korrespondent Georg Schwarte hat Friedrich Merz heute beim Besuch des ukrainischen Präsidenten ganz genau beobachtet, wie er Merz auftritt und dessen Worte beurteilt. Das hören Sie in seinem Zwischenruf.
Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer, dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto, dann bauen wir uns die Raketen eben selber, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers, Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnenkühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang. Ein guter, so wie der Antrittsbesuch Selenskyjs heute in Berlin.
Der Zwischenruf, der Kommentar im RBB 24 Inforadio heute von Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, die Werbetour für Olympia, die geht weiter. Gestern hat der Berliner Senat seine Fähigkeiten und Vorzüge als Veranstalter für Sommerspiele angepriesen. Heute nun zog das Ruhrgebiet nach, wobei auch in Köln, Düsseldorf und auch in Aachen gesportelt werden soll. Deshalb heißt die ganze Bewerbung auch Rhein-Ruhr. Thomas Hollmann aus unserer Sportredaktion ist jetzt bei mir. Thomas, muss Berlin diesen Konkurrenten aus dem Westen eigentlich fürchten?
Ja, das muss es, denke ich. Klar, Berlin ist die Hauptstadt, die ganze Welt kennt. Bei Düsseldorf oder Gelsenkirchen, da zucken viele Leute in der Welt wahrscheinlich eher mit den Schultern. Aber die Bekanntheit ist nicht das alles Entscheidende bei einer Olympiabewerbung, denke ich.
Ja, und du glaubst in Berlin, muss man sagen, in Berlin gibt's mehr Olympiagegner als im Ruhrgebiet?
Na, ich glaube, ich sollte erst noch mal was sagen zu der Bekanntheit.
Ist.
Was nämlich entscheidend ist, nämlich nicht nur die Bekanntheit, die Akzeptanz ist vor allem entscheidend. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, dass die Bevölkerung Olympia will, Spaß an den Spielen hat, gerne Gastgeber ist, da eine gute Atmosphäre herrscht. Das ist mindestens genauso wichtig wie eben gute, bekannte Bauwerke in einer Stadt, also für den Deutschen Olympischen Sportbund, vor allem aber auch für den internationalen Internationale Olympische Komitee. Das IOC will schöne Sportpartys und die entsprechenden Fernsehbilder dazu. Und wenn da vor dem Brandenburger Tor Olympiagegner demonstrieren, dann wären das aus Sicht des IOC eben keine schönen, sondern hässliche Bilder.
Da bin ich jetzt eben vorgeprescht. Sorry, jetzt gehen wir nochmal auf die Gegner ein. Bist du denn der Meinung, dass es hier in Berlin mehr Olympiagegner gibt als im Ruhrgebiet und der Umgebung?
Ja, das glaube ich und aktuelle Umfragen bestätigen das auch. Deshalb scheut NRWs Ministerpräsident Wüst im Gegensatz zu unserem regierenden Bürgermeister auch keine Bürgerbefragung. Im Gegenteil, Wüst will eine verbindliche Bürgerbeteiligung durchführen. Ob Olympia ins Ruhrgebiet ins Erweiterte kommen soll, ja oder nein, das hat er heute in Köln angekündigt. Offensichtlich ist er sich sicher, dass die Bevölkerung mehrheitlich für Sommerspiele votieren wird. Die würden dann entweder 2036, 2040 oder 2044 im Rhein-Ruhr-Gebiet stattfinden. Das ist ja eine Bewerbung, die dann für mehrere Anläufe sozusagen gleich gelten soll.
Spricht denn außer dem Rückhalt in der Bevölkerung noch was für die Rhein-Ruhr?
Ja, vielleicht noch der Mut zur Größe. So sollen die Schwimmwettbewerbe auf Schalke stattfinden, also in einem Fußballstadion. Da wird ja auch im Winter mitunter Biathlon präsentiert. Jetzt eben die Schwimmwettbewerbe, Handball, Basketball, ebenfalls vor 50.000 Zuschauern in einem Fußballstadion und zwar im Düsseldorfer. Wenn die Stadien dann allerdings nur halb voll werden, dann kann diese Größe, diese äußere auch schnell peinlich werden. Also das ist ein Brabant-Spiel, denke ich. Aber die Organisatoren, die sagen, 95% der Sportstätten sind schon fertig. Gebaut werden müsste noch das Leichtathletikstadion. Das soll aber ein temporäres Stadion werden, das dann nach Olympia wieder abgebaut wird und von dem man dann nichts mehr sehen wird.
Thomas, jetzt wissen wir, nicht nur Berlin schmeißt seinen Hut in den Ring, auch noch andere. Wann entscheidet sich denn, wer der deutsche Bewerber für Olympia am Ende sein wird?
Ja, also bis Ende September will der Deutsche Olympische Sportbund die Konzepte auf ihre Durchführbarkeit überprüfen. Mitte, Ende nächsten Jahres wird dann die Entscheidung fallen, mit wem man ins Rennen gehen will. Das entscheidet der Olympische Sportbund. Ja, und da gibt's, du hast es gesagt, nicht nur den Kandidaten Berlin und den Kandidaten Rhein-Ruhr, sondern auch München und Hamburg. München hat sich ja bereits vorgestellt. Hamburg wird das am Samstag tun. Also da gibt es für Berlin harte Konkurrenz. Und ob Deutschland da tatsächlich den Zuschlag als Olympia-Veranstalter bekommen wird, mit welcher Stadt oder mit welcher Region auch immer, das entscheidet natürlich das IOC, das Internationale Olympische Komitee. Aber da läuft die Bewerbungsfrist noch lange und da ist noch nicht klar, gegen wen sich da Deutschland durchsetzen muss.
Kann man also sagen, da fließt noch viel Wasser die Spree runter, bis wir da
und
etwas
den Rhein
wissen.
Und die Ruhr.
Und die Ruhr, genau. Vielen Dank, Thomas Hornmann, war das Werbetour für Olympia. Geht also weiter.
Werbung.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Argent. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Genau richtig. Tassenweise Sommerlaune.
Jetzt zugreifen und sparen. Die Ninja Lux Café vereint Espresso, Filterkaffee oder Cold Brew Erlebnis in einer Maschine für nur 499 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics, für mein bestes Zuhause der Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Miriam Berger.
Staus in Brandenburg ab 20 Minuten Verzögerung. Westliche A10 Richtung Dreikafeland zwischen Dreieckwerder und Leest. Gut eine Stunde plus in Richtung Werder. 20 Minuten mehr vor der Havelbrücke. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde Ost und Dreieck Spree auf 50 Minuten mehr. In Berlin ist es ziemlich voll. Bitte planen Sie überall mehr Zeit ein. Zusätzlich gibt es Sperrungen wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Zelensky. Auch im Bahnverkehr ist deshalb mit Einschränkungen zu rechnen. Staus auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf 20 Minuten plus, Richtung Neukölln bis Funkturm 15 Minuten. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Staus, so zum Beispiel rund um den Tiergarten an der Elsenbrücke sowie bei den Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke.
Damit haben wir es 17.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten, denn die Ukraine wird weiter von Russland attackiert. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Alle Bemühungen sind bisher ins Leere gelaufen. Fest steht nur, Deutschland steht weiter hinter der Ukraine. Erstes Thema in den Nachrichten mit Miriam Berger.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin mitgeteilt. Demnach werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte der CDU-Chef nicht nennen. Russland hat der neuen Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen durch eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine strengere Migrationspolitik vorsieht. So soll eine Einbürgerung künftig wieder erstens frühestens nach 5 Jahren möglich sein und nicht mehr nach 3. Außerdem wird der Familiennachzug ausgesetzt für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Bundesinnenminister Dobrindt sagte auf einer Pressekonferenz, die Regelung gelte für 2 Jahre.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv einer Überforderung der Aufnahme- und Integrationssysteme entgegen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. In Berlin ist für den späten Nachmittag das erste Treffen des Koalitionsausschusses von Union und SPD angesetzt. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Aus dem Hauptstadtstudio Marek Walde.
Ganz oben auf der Liste dürften Maßnahmen stehen, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen, zum Beispiel durch Steuervorteile für Investitionen. Nicht bei allen Punkten gibt es Einigkeit darüber, welche Fragen besonders eilig sind. So drängt die Union zum Beispiel auf weitere Maßnahmen gegen Migration. Bei den geplanten Veränderungen beim Bürgergeld hingegen dürfte es wohl noch länger dauern, bis sie kommen.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren hat er den Prozess am Ende doch verloren. Der peruanische Bauer Saul Luciano Liua. Der Grund für das Urteil? Die Richter schätzen die Gefahr als sehr gering ein, dass das Haus des Klägers in Peru von Wassermassen überflutet werden könnte. Sie folgen damit der Einschätzung von Gutachtern. Der Peruaner wollte RWE als größten CO2-Emittenten Europas für den Klimawandel mitverantwortlich machen. Konkret forderte er von RWE, sich an den Kosten für Schutzmaßnahmen zu beteiligen, damit ein Gletschersee nicht über die Ufer tritt und sein darunterliegendes Haus überflutet. Doch das sieht das Gericht anders.
Die israelische Armee hat laut Ministerpräsident Netanyahu den mutmaßlichen Chef der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen getötet. Mohammed Sinwar sei bei einem Angriff eliminiert worden, sagte Netanyahu bei einer Sitzung des israelischen Parlaments. Über Sinwars Tod hatten vorher schon arabische Medien berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings nicht. Mohammed Sinwar ist der Bruder des ehemaligen Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Dieser wurde Mitte Oktober von der israelischen Armee getötet. Das Fez in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Stadtentwicklungssenator Gebler hat die entsprechende Plakette an das Freizeit- und Erholungszentrum übergeben. Der SPD-Politiker nannte das Fez ein Juwel der DDR-Architektur. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um das zu erhalten. Der Gebäudekomplex wurde von Architekt Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet. Er umfasst Veranstaltungssäle und einen Sportbereich unter anderem mit einer Schwimmhalle. Ein besonderes Merkmal ist die Verkleidung der Fassade mit Lärchenholz. Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande festgenommen worden. Sie sollen 83 Fahrzeuge in Berlin gestohlen und nach Polen gebracht haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos meistens in eigens eingerichteten Werkstätten zerlegt worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin Adlershof 15 und in Kreuzberg 17 Grad, in Jüterbock 14 und in Cottbus 20 Grad. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Freitag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Bernhard Kempf. Ja, es ist ein Verbrechen, bei dem einem fast der Atem stockt. In Frankreich, ganz genau am westfranzösischen Vannes, ist heute ein Arzt wegen sexuellen Missbrauchs zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die meisten seiner fast 300 Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von erst 11 Jahren. Es ist der wohl größte Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich. Kai Rienecker hat den Prozess und das Urteil für uns verfolgt.
Wie erwartet verhängte das Gericht die in Frankreich mögliche Höchststrafe für sexuelle Vergewaltigung. 2/3 der 20 Jahre Haft muss Joël Lescoinec in Sicherheitsverwahrung verbringen. 8 Jahre Gefängnis hat er schon abgesessen. Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Lescoinec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. In 299 Fällen wurde er nun wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging. Am Rande der Urteilsverkündung warfen Opfervertreter auf Spruchbändern den zuständigen Ärztekammern eine Mitverantwortung vor. Diese hätten erste Hinweise auf pädophile Neigungen und sexuelle Übergriffe des Chirurgen nicht ernst genommen.
Die Höchststrafe für einen französischen Ex-Chirurgen wegen hundertfachen Kindesmissbrauchs, unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker berichtete. Umplanen oder zumindest mehr Zeit einplanen. Gute Idee für alle, die heute noch Termine in der Berliner Innenstadt haben. Denn der ukrainische Präsident Selenskyj ist in der Stadt. Es gilt eine hohe Sicherheitsstufe und das bedeutet Einschränkungen. RBB 24 Inforadio Reporterin Jessica Wiener hat sich trotzdem auf den Weg gemacht, stand vorhin mit unserem Ü-Wagen unter den Linden in Mitte und hat berichtet, was man dort von dem Selenskyj-Besuch mitbekommt.
Also hier unter den Linden, direkt, ehrlich gesagt, mittlerweile kaum mehr was. Es ist nicht verstaut, es ist nicht aufgeregt. Unter den Linden, so wie immer, würde ich fast sagen. Das Einzige, was wirklich anders ist, ist der Hubschrauber, der seit heute Morgen immer wieder über unseren Köpfen kreist und das auch so lange tun wird, solange Selenskyj eben noch in der Stadt ist. Das hat mir vorhin ein Polizist gesagt. Da merkt man dann schon, ist doch was los. Am U-Bahnhof Bundestag, der hier gleich ist, hat man auch vormittags was gemerkt. Auffallend viele Menschen waren dort, die kamen nicht rein, weil der U-Bahnhof ist ja gesperrt. Aber sie waren alle unaufgeregt, gingen dann eben gemeinsam weiter auf der Suche nach dem nächsten offenen Bahnhof. Etwas mehr gesehen hat man dann hier direkt um die Ecke im Regierungsviertel, am Bundeskanzleramt, am Reichstagsgebäude. Dort war heute Morgen noch ein Durchkommen möglich für Fußgänger und Radfahrer. Aber man musste sich doch schon ziemlich schlängeln, vorbei an wirklich sehr, sehr vielen Polizistinnen und Polizisten und ihren vielen Mannschaftswagen. Die wurden ja noch fix aus anderen Bundesländern anbeordert, um hier eben die Sicherheit zu gewährleisten. Das haben sie auch getan, vor allem mit Absperrungen und Umleitungen. Die Polizisten, die ich gesehen und gesprochen habe, waren die meiste Zeit damit beschäftigt, vor allem Touristen den Weg zu zeigen, wie sie denn jetzt vom Hauptbahnhof rüber in Richtung Regierungsviertel kommen. Denn das ging ja schon seit dem Morgen nicht mehr über den direkten Weg. Die Gustav-Heinemann-Brücke, die war zu. Auch die Moltke-Brücke für Otto-Normalverbraucher zu. Da kam nur noch die Polizei selbst rüber. Für alle anderen hieß es den Halbkreis rum bis hin zur Kronprinzenbrücke. Das haben die Menschen dann eben auch gemacht. Der eine oder andere mit Rollkoffer in der Hand, der hat da vielleicht auch mal ein bisschen gestöhnt. Aber alles in allem war waren alle recht verständnisvoll. Staatsbesuch ist Staatsbesuch, da ist das dann halt so der Tenor. Gemecker und Gemotze gab es eigentlich nur vereinzelt, hat mir einer der Polizisten an diesen Absperrungen erzählt. Er glaubt, dass das dann wohl die Einheimischen waren, die vielleicht eher genervt von Einschränkungen sind. Und die gibt es ja schon. Am markantesten wahrscheinlich rund um den Tiergarten, beim Schloss Bellevue und am Potsdamer Platz. Absolute Sperrzone gilt dort, heißt kein Durchkommen bei der Lenné-Straße, Ebertstraße, Potsdamer Straße, am Potsdamer und Leipziger Platz und der Bellevue-Straße bis 22 Uhr ist das offiziell angegeben. Wenn der ukrainische Präsident dann heute Abend auch wieder abreist Richtung Flughafen, wird es wahrscheinlich auch nochmal zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Das könnte dann auch nochmal die S-Bahn betreffen. Hier war die Ansage ja, man fährt auf Sicht, spricht sich mit der Polizei ab. Betroffen soll dann am ehesten die Stadtbahn sein zwischen Zoo und Ostkreuz. Hier der Tipp, kurz vor der Abfahrt doch nochmal im Internet oder über die einschlägigen Fahrinfo-Apps informieren. Die werden recht zuverlässig und schnell aktuell gefüttert. Auch eben sehr kurzfristig.
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Berlin. Jessica Wiener war das über die Auswirkungen, die das bislang hatte und vermutlich, wir haben es gehört, auch noch eine ganze Weile haben wird. 17.30 Uhr, jetzt ganz genau 17:30. 13 Menschen wurden in der vergangenen Nacht verletzt, als in Lüdersdorf im Oderbruch eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge brannte. Die Ursache des Feuers in dem Ortsteil von Wriezen wird noch untersucht. Nach einem Brandanschlag sieht es derzeit aber wohl nicht aus. RBB24-Reporterin Stefanie Fiedler war für uns vor Ort.
Es war das erste Mal, dass es in dem Wohnblock in Lüdersdorf, in dem seit 2017 Geflüchtete in 18 Wohneinheiten untergebracht sind, gebrannt hat, sagt Ortsvorsteher Dirk Henning, der heute Morgen gegen 2.40 Uhr aus dem Schlaf geklingelt wurde.
Dann hat auch schon eine Frau vor der Tür gestanden, ein Flüchtlingshaus brennt, ob ich eine Leiter habe, die Leute kommen nicht raus, aber dann war die Feuerwehr schon da.
Henning wohnt nur wenige Gehminuten von der Unterkunft entfernt, er macht sich sofort auf den Weg, währenddessen treffen auch schon die ersten Einsatzkräfte ein.
Wir hatten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes dort, wir hatten Polizei dort, unsere Feuerwehren waren dort vertreten, 4 Ortsfeuerwehren und unser Löschzug Wriezen. Bad Freienwalde war noch mit draußen.
Sagt Wriezens Bürgermeister Carsten Ilm, auch er war in der Nacht in Lüdersdorf beim Einsatz dabei. 6 Menschen müssen über eine Drehleiter gerettet werden, 13 werden mit leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich auf die Krankenhäuser der Region verteilt. Aber was ist passiert?
Der Brand ist ausgebrochen in einer Wohnung. Betroffen sind aber die Wohnungen in dem Aufgang. Wir haben 3 Aufgänge in diesem Block und deswegen haben wir jetzt erstmal diesen Aufgang komplett gesperrt.
So Bürgermeister Carsten Ilm. Warum es in dem Wohnzimmer im ersten OG gebrannt hat, das kann die Polizei bisher nicht sagen. Die Untersuchungen der Kriminaltechnik dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht sie aber von keinem Einfluss von außen, also keinem Anschlag aus. Das Zusammenleben der 220 Anwohner in Lüdersdorf mit den rund 80 Geflüchteten gestalte sich auch insgesamt freundlich, haben mir die Anwohner und auch der Ortsvorsteher Dirk Henning gesagt.
Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme, muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Landrat und dem Beisitzer super klappt, wenn irgendwelche Probleme sind. Hier gab es auch noch nie Vorkommnis oder so. Oder kleine Sachen mit einem Schulbus oder so, das haben wir dann gleich gelöst.
Die Geflüchteten, deren Wohnungen durch den Brand heute Nacht unbewohnbar geworden sind, wurden nun aber vorerst vom Betreiber, dem Arbeiter-Samariter-Bund, auf andere Unterkünfte in der Region verteilt.
Vergangene Nacht Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Lüdersdorf bei Wriezen. Unsere Reporterin Stefanie Fiedler berichtete. Keine Spur von Aufbruchstimmung auf dem Arbeitsmarkt bei uns in der Region. Im Mai haben sich zwar nur minimal mehr Menschen als im April arbeitslos gemeldet, aber insgesamt sind in Berlin und Brandenburg mehr als 304.000 Menschen auf Jobsuche. Das sind gut 20.000 mehr als noch vor einem Jahr. RBB24-Reporter Thomas Weber über die Hintergründe.
Keine nennenswerten Impulse, kaum Bewegung. Der Arbeitsmarkt verharrt im Mai in einer Art Warteposition, beschreibt Christian Henkes von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit die Situation.
Das Warten auf die Frühjahrsbelegung am Arbeitsmarkt in Berlin war vergeblich. Das betrifft nicht nur die Hauptstadtregion, sondern eigentlich das ganze Land. Die konjunkturelle Lage hat sich nicht verbessert und die Belebung, die normalerweise im Frühjahr am Arbeitsmarkt zu spüren ist, zu bringen.
Die Arbeitsagenturen haben zum Monatsende über 218.000 Arbeitslose gemeldet, 1.000 mehr als im April und knapp 19.000 mehr als vor einem Jahr. Dennoch ist die Arbeitslosenquote leicht von 10,3 auf 10,2% gesunken. Wie geht das? Die Regionaldirektion führt dafür statistische Gründe an. Demnach hat sich der Bezugsrahmen, also konkret die Zahl der zivilen Erwerbspersonen, geändert. Seit Januar verharrt die Quote in Berlin aber über der 10%-Marke.
Eine Arbeitslosenquote über 10% in Berlin, das ist keinesfalls erfreulich. Und hier ist es einfach ein Warten darauf, dass die Konjunktur anzieht.
Im Land Brandenburg waren zum Monatsende 86.000 Männer und Frauen auf Jobsuche. Das sind etwa 500 Arbeitslose weniger als im Vormonat, aber fast 5.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Hier beträgt die Arbeitslosenquote 6,3%. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger betriebliche Ausbildungsplätze. Während die IHK für Berlin auf ihrer Internetseite von mehr als 10.000 noch unbesetzten Ausbildungsstellen spricht, liegt die offizielle Zahl der Regionaldirektion deutlich niedriger.
Soweit Thomas Weber über die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mehr Luxus im Ferienflieger, das soll bei Eurowings die Geschäfte ankurbeln. Die Gesellschaft gehört wie Swiss, Sun Express, Austrian oder Brussels Airlines zur Lufthansa-Gruppe. Und die fliegt insgesamt etwa 30% aller Verbindungen von und zum BER und ist damit dort die Nummer 1. Jetzt also startet Eurowings den Markttest mit etwas mehr Komfort. Einzelheiten von Wirtschaftsreporter Johannes Friedel.
Eurowings-Flugzeuge für die Mittelstrecke Berlin-Dubai sollen eine aufgewertete Business Class mit komfortableren Sitzen erhalten. Es gibt stets auch einige Geschäftsreisende in diesen Maschinen. Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft solventer Passagiere aus unserer Region, wenn die Airline ihre Mittelstrecke ab etwa 4 Flugstunden bequemer macht? Eurowings-Chef Jens Bischoff begründet, weshalb Berlin-Brandenburg für die Markterprobung als Testmarkt besonders taugt.
Warum Berlin? Es gibt letztendlich keine andere Eurowings-Basis, die zuletzt so stark gewachsen ist wie die Hauptstadt. Und natürlich werden wir mit diesem Sitz auf dieser Teststrecke deutlich niedriger als bei den Wettbewerbern in der Langstrecke liegen, trotz natürlich des Aufpreises zur Eurowings Business Seat.
Was das Komfort-Update kosten wird, ist noch offen. Es soll Geld bringen. Interessant ist allerdings, weshalb Eurowings die Zahlungsbereitschaft von Geschäftsreisenden ausgerechnet in unserer Region testet. Die Airline steht vor ihrer größten Flottenmodernisierung. 2027 werden die ersten neuen Boeing 737 MAX 8 in der Flotte erwartet. Eurowings trifft mit ihrer größten Investition in deutlich abgasärmere Mittelstreckenmaschinen auf ein schwieriges Marktumfeld.
Das Umfeld ist nicht gerade einfach aktuell. Die Standortkosten sind in Deutschland enorm hoch. Wir haben in Deutschland weiterhin ein Rezessionsumfeld und wir haben natürlich auch die politischen Spannungen bis hin zu Zollthemen, die natürlich auch aktuell die Presse überlagern. Und deswegen ist natürlich das alles andere als ein, ja, ich sag mal, Walk in the Park.
Kein Spaziergang also. Unsere Region ist Testmuster für einen rauen Markt. Insgesamt schaut Eurowings-Chef Jens Bischoff jedoch wieder zuversichtlich in die nähere Zukunft.
Wir peilen selbstverständlich das dritte Jahr in Folge mit sehr guten und ordentlichen Gewinnen an. Aber man sieht natürlich auch, dass natürlich erhebliche Beträge oder Teilbeträge des Ticketpreises schlichtweg in staatlich induzierte Kosten fließen. 30 Euro, die man one way aus Deutschland abfliegend, weil die alleine für Luftverkehrssteuer, für Flugsicherung und für die Sicherheitskontrolle am Flughafen schlichtweg draufgehen.
Luxussitze sollen dafür sorgen, dass sich die Flüge für Eurowings dennoch besser rechnen.
Die Fluggesellschaft Eurowings testet etwas mehr Komfort. Ein Beitrag von Johannes Friedel war das. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend ist es nass. Schauer und Gewitter gibt's da, örtlich auch Starkregen möglich. Temperaturen aktuell zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht verziehen sich die Schauer dann langsam. Es lockert auf. Dann geht's runter auf 11 bis 8 Grad. Und morgen am Feiertag, am Vatertag, mal sonnig, mal wolkig. Das Ganze dann bei 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Miriam Berger.
Vorsicht bitte auf der A9 Berlin Richtung Leipzig. Zwischen Belitz und Brück liegt ein Auspuff auf der Fahrbahn. Staus in Brandenburg westlicher A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest gut eine Stunde plus. In Richtung Werder 20 Minuten mehr vor der Havelbrücke. Südlicher A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde Ost und Dreieck Spree auf 50 Minuten plus. In Berlin lassen die Staus allmählich nach. Sie sollten jedoch weiterhin deutlich mehr Zeit einplanen. Stauschwerpunkte in der Innenstadt sind zum Beispiel das Schlesische Tor und die Elsenbrücke sowie die Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke. Geduld benötigen Sie darüber hinaus stadtauswärts. Auf der A113 sind es aktuell 20 Minuten plus bis Adlershof.
17.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Alle Bemühungen der Europäer und der USA um eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine, die hatten bisher keinen Erfolg. Der Bundeskanzler hatte heute den ukrainischen Präsidenten zu Gast. Es gab viel zu besprechen und weitere Hilfszusagen. Die Nachrichten mit Miriam Berger.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Damit könne sich die Ukraine vollumfänglich verteidigen, so Merz. Also auch militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebietes ins Visier nehmen. Russlands Weigerung, Gespräche über eine friedliche Lösung zu führen, werde laut Merz jetzt Konsequenzen haben. Die Ukraine sei zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand bereit. Moskau dagegen spiele auf Zeit.
In Berlin ist am Nachmittag zum ersten Mal der Koalitionsausschuss von Union und SPD zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union dringt auf weitere Einschränkungen der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. Die Bundesregierung hat zwei neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für pflegebedürftige Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Die israelische Armee hat laut Ministerpräsident Netanyahu den mutmaßlichen Chef der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen getötet. Mohammed Sinwar sei bei einem Angriff eliminiert worden, sagte Netanyahu bei einer Sitzung des israelischen Parlaments. Über Sinwars Tod hatten vorher schon arabische Medien berichtet, eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings nicht. Mohammed Sinwar ist der Bruder des ehemaligen Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Dieser wurde Mitte Oktober von der israelischen Armee getötet. In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Verletzt wurde niemand. Aus Genf Katrin Hundl.
Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande festgenommen worden. Sie sollen 83 Fahrzeuge in Berlin gestohlen und nach Polen gebracht haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos meistens in eigens eingerichteten Werkstätten zerlegt worden. Das Freizeit- und Erholungszentrum Veetz in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Laut dem Landesdenkmalamt stellt der Gebäudekomplex ein einzigartiges Zeugnis der DDR-Geschichte dar. Kirsten Buchmann, RBB 24.
Von einem Juwel der DDR-Architektur sprach Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, bei der Übergabe der Denkmalplakette an das Veetz. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um es zu erhalten. Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagte, das Veetz sei ein Ort für Bildung, Freizeit und Demokratieförderung. Der Gebäudekomplex mit Lärchenholzfassade wurde von Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet, damals unter dem Namen Pionierpalast Ernst Thälmann. Zu dem Kinder-, Jugend- und Familienzentrum gehören unter anderem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Dadurch, dass das Veetz unter Denkmalschutz steht, muss es mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abstimmen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit am Berliner Müggelsee 17 und in Tempelhof 19 Grad, in Frankfurt oder 14 und in Brandenburg-Havel 19 Grad. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio jetzt Bernhard Kempf. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verschärft ihren Kurs und setzt zunehmend auf Ausgrenzung. Zuletzt trat es ja die renommierte Harvard-Universität. Jetzt sollen nicht nur Studierende, sondern auch Austauschschüler und Au-pairs durchleuchtet werden. Die sollen, wie es mehrere Medien berichten, vorerst keine Visa mehr bekommen für die USA. Die Konsulate wurden demnach angewiesen, bis auf Weiteres keine neuen Termine dafür zu vergeben. Über dieses Thema habe ich vorhin mit unserem ARD-Korrespondenten in Washington, Samuel Jakisch, gesprochen und wollte von ihm zunächst wissen, was dran ist an diesen Berichten und was man denn über den Hintergrund dieser Anordnung weiß.
Na, die USA schauen ja immer schon extrem kritisch drauf. Wer kommt in ihr Land? Und vor allem, wenn es längerfristig sein soll, muss man vorher einen Antrag stellen beim Konsulat, bei der Botschaft in Deutschland und dort viele Informationen einreichen. Da war es auch schon immer, also seit einigen Jahren, Pflicht, alle Social Media Accounts der letzten 5 Jahre, die man selbst so betrieben hat, anzugeben. Und dann bekommt man irgendwann einen Termin beim Konsulat für ein Interview und dort fällt dann die Entscheidung über das Visum. Und jetzt gibt es eine Ankündigung, diese Überprüfung, insbesondere der Social-Media-Aktivitäten von Antragstellern, auszuweiten, genauer hinzusehen, ohne allerdings zu sagen, genau worauf. Und erst wenn diese neuen Richtlinien stehen, soll es wieder Termine geben, nach denen sich dann die Konsularbeamten eben auch richten können. Und so lange, bis diese neuen Richtlinien stehen, soll es keine Visumsgespräche geben. So hat es Marco Rubio angewiesen, alle US-Konsulate, auch die in Deutschland.
Das ist eben angesprochen, es geht um Social-Media-Aktivitäten, die sollen durchleuchtet werden. Also das heißt, wer postet da was auf Facebook oder auch auf Instagram? Stellt sich die Frage, ist das denn rechtlich überhaupt zulässig?
Nach US-Recht arbeiten ja diese Konsularbeamten und da ist das nicht nur zulässig, da ist das sogar geboten. Also diese Vorschriften, die stammen ja die allermeisten noch aus dem War on Terror, also der Abwehr von Terrorismus. Die Konsularbeamten sollen genau gucken nach feindseligen Äußerungen gegen die USA. Sie sollen auch Screenshots sammeln von Social-Media-Profilen als Beweismittel dann zu den Akten. Und wenn sie einen Verdacht haben, dass da problematische Inhalte sein könnten, dann sollen sie die weiterleiten an die Sicherheitsbehörden. Diese aktuellen Leitlinien, die lassen aber eben offen, wie bestimmte Inhalte im Einzelfall zu bewerten sind. Ist das Teilen einer palästinensischen Flagge jetzt schon problematisch im aktuellen Kontext mit dem Krieg in Gaza oder nicht? Also es gibt keinen abschließenden Katalog von verbotenen Inhalten, sondern einen sehr breiten Ermessensspielraum. Und diesen Spielraum zu definieren, das ist durchaus das Recht des Außenministeriums, ist auch seine Aufgabe. Aber die Frage ist natürlich, wann kollidiert das mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, mit der Freiheit der Wissenschaft? Und das kann man erst sagen, wenn diese Kriterien auch tatsächlich stehen.
Jetzt stehen die USA auch bei deutschen Schülern und Jugendlichen ja ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um solche Austauschprogramme geht. Solche Programme haben ja in der Regel auch einen längeren Vorlauf. Was ist denn mit denen, die sich jetzt möglicherweise schon beworben haben für die USA?
Das betrifft jetzt vor allem jene, die Visa der Kategorien F, M und J benötigen. Das sind solche, die ein Auslandsstudium anstreben, also ein komplettes Studium oder auch nur ein Austauschjahr oder auch ein Jahr als Au-pair zum Beispiel in den USA. Diejenigen müssen mehr Zeit einplanen. Wer schon einen konkreten Interviewtermin hat, dessen Termin bleibt auch bestehen, aber wer noch einen braucht, wer noch keinen beantragt hat, der muss mit Verzögerungen rechnen, bis die Konsulate eben diese neuen Kriterien kennen, wonach genau sie suchen sollen. Weitere Anweisungen in den kommenden Tagen, so hat es Marco Rubio angekündigt im Rundschreiben an die Konsulate. Aber wann das sein wird, ist offen und das ist natürlich ein mögliches Problem für Austauschschüler, für Studierende, deren Semester gehen ja pünktlich los.
Harvard wurden ja schon Milliarden an US-Fördergeldern gestrichen, weil sich die Uni den Anordnungen der ersetzt hat. Jetzt gibt es jetzt weiteren Widerstand, möglicherweise auch von Organisationen, die diese Schüleraustausche organisieren?
Na, der Widerspruch ist generell sehr groß und das hat damit zu tun, dass das alles ja ein breiterer Machtkampf ist zwischen der US-Regierung und den Universitäten in den USA. Die sollen genauer kontrollieren, auch für die Regierung, wer studiert hier, wer nimmt an Protesten teil, damit die Regierung das auch einfacher hat, Protestierende zum Beispiel abzuschieben. Die Unis weigern sich und die Regierung macht Druck und dazu nehmen sie jetzt eben auch dieses Aufenthaltsrecht mit heran. Es geht dabei auch um eingefrorene Gelder, um entzogene Zertifizierungen, das sind alles Verfahren, die vor Gericht gelandet sind und es ist gut möglich, dass das auch bei dieser konkreten Anweisung über die Vergabe von Visa der Fall werden könnte.
Samuel Jakisch war das aus Washington über den von der US-Regierung verkündeten Stopp der Visatermine nicht nur für Studierende, sondern auch für Austauschschüler und Au-pairs. 17.50 Uhr haben wir es jetzt, 10 Minuten nach vor 6 und wir gehen wieder auf ein Thema, was sehr viele Menschen bewegt. Die alte Heizung muss irgendwann raus und was kommt dann? Eine Frage, vor der viele Immobilieneigentümer und Vermieter stehen. Bei der Antwort sollen sogenannte Wärmepläne helfen und den Bewohnern zeigen, welche klimaneutralen Heizmöglichkeiten sie haben. Bis 2028 müssen alle Gemeinden solche Pläne aufstellen. Rüdersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland ist früh dran, denn dort wurde der Plan jetzt schon vorgestellt. Einzelheiten von rbb24-Reporterin Marie Stumpf.
Rund ein Dutzend Rüdersdorfer ist zu der Informationsveranstaltung gekommen. Unter ihnen Jens Winter aus dem Ortsteil Lichtenow. Seine Gasheizung ist 31 Jahre alt, Zeit für eine neue, sagt er.
Sollten die sagen, dass die in 2 Jahren uns ein Wärmenetz vor die Haustür legen, dann machen wir natürlich keine Wärmepumpe, dann würden wir Fernwärme nehmen. Davon gehen wir aber nicht aus.
Bisher wird in Rüdersdorf zu 95% mit Gas geheizt. Der Wärmeplan zeigt auf, welche alternativen Heizmöglichkeiten es in Rüdersdorf theoretisch gibt, erklärt Markus Krücken vom Energienetzbetreiber EWE Netz.
Das sind eben zum Beispiel auch Solarthermie-Einsatz oder Wärmepumpeneinsatz im dezentralen Bereich, also ohne Fernwärmenetz. Und wir haben aber auch Bereiche eben identifiziert, wo sich eine Wärmeversorgung über ein Fernwärmenetz rechnet für einen Versorger.
In Rüdersdorf sind das 5 Gebiete, etwa im Zentrum oder im Ortsteil Herzfelde. Doch der Wärmeplan ist nur der erste Schritt eines langen Prozesses. Noch ist unklar, ob und wann die Wärmenetze tatsächlich kommen. Zuerst stehen Machbarkeitsstudien zur wirklichen Wirtschaftlichkeit und die Suche nach möglichen Betreibern an. Wer bis dahin nicht warten kann oder will, muss selbst umrüsten. Stichwort Wärmepumpen und Co. Ob sich das lohnt, ist sehr individuell und hängt von den Gegebenheiten im Haus und von den Eigentümern selbst ab, sagt Diana Lippold von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Aber
energetisch kann man sagen, wenn die Heizungen älter sind als 20 Jahre, wird es wahrscheinlich schon allein durch den Austausch gegen eine neuere Heizung 10-15% Verbesserung geben, dass weniger verbraucht wird.
Im Juli will die Gemeindevertretung Rüdersdorf den Wärmeplan beschließen. Viel mehr als eine Information ist er nicht. Praxisnah sieht anders aus. Jens Winter aus Lichtenow fühlt sich dennoch bestärkt in seinem Vorhaben, sein Haus energetisch zu sanieren.
Wir hoffen, in naher Zukunft die ersten Umsetzungsschritte gehen zu können. Den Bescheid von der BAFA haben wir diese Woche gekriegt.
Denn von denen gibt es Förderung von der BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder der KfW-Bank. Auf jeden Fall rechtzeitig kümmern, bevor die alte Heizung kaputt ist. Denn aktuell ist es schwierig, eine Firma zu finden, die eine Wärmepumpe einbaut.
Aus Rüdersdorf berichtet der rbb24-Reporterin Marie Stumpf.
rbb24 Inforadio Kultur.
Ja, lange Zeit galten Videospiele als reine Unterhaltung oder wurden sogar als schädlich betrachtet. Man denke da nur an die Killerspieldebatte. Doch mittlerweile hat sich eine Menge getan. Der Gaming-Markt ist die finanziell umsatzstärkste Unterhaltungsbranche der Welt geworden. Da werden Spiele auch immer häufiger genutzt, um Wissen zu vermitteln. Eine große Chance, die auch auf der Republika, die gerade in Berlin läuft und die heute zu Ende geht, diskutiert wurde. Lukas Haas aus unserem RBB Kulturrecherche-Team ist in die Welt der sogenannten Serious Games eingetaucht.
Bauer. Good morning, Miss Katz. There is a new case.
1956, 11 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes. Esther Katz ist Staatsanwältin im Team von Fritz Bauer, dem hessischen Generalstaatsanwalt, der die Auschwitz-Prozesse gegen alle Widerstände führte. Esther Katz ermittelt Fälle aus der NS-Zeit als Hauptfigur im Computerspiel The Darkest Files. In der Rolle der jungen Staatsanwältin durchforstet man alte Akten, verhört Verdächtige und Zeugen und bringt NS-Verbrecher vor Gericht.
According to witness, two men picked up Mr. Norman from his apartment. Were you one of them?
Jörg Friedrich hat das Spiel entwickelt.
Das Ziel war wirklich eigentlich zu zeigen, wie diese kleinen, furchtbaren Verbrechen in so einer Umgebung, also im Unrechtsstaat, existieren können und passieren können, ohne dass sie bestraft werden. Und wie das eigentlich denselben Geist atmet, der dann Auschwitz möglich macht.
Mit seiner Firma Paint Bucket entwickelt er Computerspiele, die mehr sein wollen als Unterhaltung. Die auch bilden wollen, sogenannte Serious Games. Denn die großen Spiele haben oft blinde Flecken.
Sehr wenige dieser Games erzählen zum Beispiel über Auschwitz oder über Antisemitismus oder über die Zerstörung der Demokratie. Und das ist ein Problem, weil ich halte Games für das erzählende Leitmedium dieses Jahrhunderts. Und wenn da bestimmte Erzählungen, bestimmte Geschichten einfach gar nicht stattfinden, dann ist das ein Problem.
Matej Samide von der Stiftung Digitale Spielekultur erkennt aktuell einen Gegentrend. Der Historiker spricht auf der Republika dieses Jahr über die demokratische Kraft von Videospielen.
Computerspiele nehmen sich als Medium immer ernster, versuchen eben auch etwas zu transportieren, oft eben dann auch zum Beispiel sowas wie historische Bildung und wichtige Informationen und befreien sich ein bisschen von diesem Vorurteil, diesem Gedanken, dass Spiele nur zum Spaß da seien.
Das betreffe auch große Blockbuster-Produktionen. Wichtig, denn 6 von 10 Menschen in Deutschland spielen Videospiele laut Spieleverband Game. In Samides Augen eine Chance für die Bildungsarbeit.
Dadurch, dass ich eben direkt in die Spiele eingreife und mit den Spielen interagiere, gibt es mir eine ganz andere Beziehung zu dem Erlebten, als wenn ich es nur gelesen oder gesehen habe.
Das machen sich inzwischen auch immer mehr Initiativen und Bildungsstätten zu nutzen. Sie investieren Geld in die Entwicklung von Serious Games. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat für Schüler ein Spiel entwickelt, das den Umgang mit Toleranz lehren soll. Das Ilius-Experiment.
Der Tolerance-Score sollte für uns arbeiten, nicht gegen uns.
Fadel Speck von der Initiative hält das für notwendig.
Wir müssen die Zielgruppe da abholen, wo sie sind. Jugendliche spielen. Wir bewegen uns in einen Raum rein, der von Jugendlichen stark besetzt ist tatsächlich und stark frequentiert wird. Und alleine das honorieren die schon, dass wir quasi auf diese Ebene kommen.
Politische Bildung auf Augenhöhe. Dennoch kein Allheilmittel.
Das sage ich auch ganz ehrlich, dieses Spiel wird niemanden sozusagen aus einem rechten Mindset rausholen. Das kann es gar nicht. Trotzdem bietet so ein Spiel die Möglichkeit, eine Tür aufzustoßen.
Begleitet mit pädagogischer Einordnung also eine Chance für politische Bildung von Schülern und auch allen anderen Menschen. Denn Bildung soll ja auch Spaß machen.
Lukas Haas berichtete über sogenannte Serious Games, wie Videospiele auch zur Demokratieerziehung genutzt werden können.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, damit haben wir es kurz vor 18 Uhr. Clemens Schulze steht schon vor der Tür und fasst Ihnen den heutigen Nachrichtentag nochmal zusammen. Mein Name ist Bernhard Kempf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und Miriam Berger sagt Ihnen jetzt nochmal ganz genau, wie es denn auf den Straßen in Berlin und Brandenburg aktuell aussieht.
Staus in Brandenburg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Staus in Brandenburg, westliche A10 Richtung Dreieck Havelland, zwischen Dreieck Werder und Leest gut eine Stunde plus in Richtung Werder 20 Minuten mehr vor der Havelbrücke. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde Ost und Dreieck Spreeau 45 Minuten plus. In Berlin lassen die Staus allmählich nach, sie sollten jedoch weiterhin mehr Zeit einplanen. Stauschwerpunkte in der Innenstadt sind zum Beispiel das Schlesische Tor und die Elsenbrücke sowie die Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke. Geduld benötigen Sie darüber hinaus stadtauswärts auf der A113. Da sind es aktuell 15 Minuten plus bis Adlershof. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängte auf eine weitere Einschränkung der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Die Extrakosten werden ab 1. Juli abgeschafft. Alexandra Korolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos